بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir waren stehen geblieben beim Hadith 210 auf der Seite 117 aus dem ersten Band, immer noch im Kapitel 82 Madi über den Vorsamen. Sahl ibn Hunayf sagte: Es war für mich anstrengend geworden mit dem Madi. Ich pflegte den Russel oft zu vollziehen. Dann befragte ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam darüber und er antwortete: Es reicht, wenn du den Wudu vollziehst. Ich sagte: O Gesandter Allahs, und was ist mit dem, was davon auf meine Kleidung gelangt ist? Er sagte: Nimm eine Handvoll Wasser und gieß es auf die Stelle, wo du denkst, dass es hingelangt ist. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman kathira. Beim letzten Unterricht hatten wir uns die Überlieferung angeschaut von Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, der auch unter Al-Madhi litt. Und das heißt, er litt darunter, dass der Vorsamen seinem Geschlechtsteil entweicht, obwohl es nichts mit einer Erregung zu tun hat, und so ist eine Art Krankheit. Und das Problem, was sich dadurch ergibt, ist eben die Gültigkeit oder die Ungültigkeit seines Wudu und die Frage der Reinheit oder Unreinheit dieser Flüssigkeit. Und wir hatten beim letzten Mal gesehen, dass der Prophet Ali ibn Abi Talib angeordnet hat, erstens seine Geschlechtsteile zu waschen, inklusive seiner Hoden nach manchen Überlieferungen, und zweitens den Wudu zu vollziehen. Sahl ibn Hunayf radiallahu anhu hat praktisch das gleiche Problem, hat auch die gleiche Antwort bekommen, allerdings hat er den Propheten etwas anderes gefragt, und zwar: Was ist mit der Kleidung, die etwas abbekommen hat von diesem Madi? Und dann sagte er: Nimm eine Handvoll Wasser und gieß es auf die Stelle, wo du denkst, dass es hingelangt ist. Daraus profitieren wir, dass es einen Unterschied gibt, ob Al-Madhi beim Körper ist, am Körper ist, also an den Geschlechtsteilen ist, oder ob es an den Kleidern ist. Und der Unterschied zwischen beiden ist deutlich, denn am Körper kann man es leicht abwaschen, bei der Kleidung ist es schwieriger und anstrengender. Und wir sind es von der Scharia gewöhnt, dass sie uns Dinge erleichtert, wenn sie anstrengend werden. Und das ist eine Bestätigung dieser Regel. Insofern reicht es bei Kleidern, wenn man seine Hand voll macht mit Wasser und sie gießt auf die entsprechende Stelle. Das heißt, selbst es bleibt auf jeden Fall nur etwas übrig, aber Wasser gewinnt an Oberhand, was die Menge angeht, und dann interessiert uns nicht mehr der Madhi, der noch an der Kleidung ist. Und das weist darauf hin, dass dieser Madhi zwar Najis ist, allerdings eine abgeschwächte Form von Najasa hat. Ja? Weil jeder von uns weiß, dass wenn er Madhi ist klebrig, und wenn er Wasser darüber kippt, wird es deswegen nicht verschwunden sein. Ja? Aber trotzdem urteilen wir, dass dieses Kleidungsstück gesetzlich gesehen Tahir ist, und verrichten unsere Gebete darin. Und auch ähnlich ist es bei der Frau, auch wenn das Blut Najis ist, aber wenn eine Frau nach der Menstruation oder durch die Menstruation ihre Kleider verschmutzt hat, durch das Najasa-Blut, durch das Menstruationsblut, so kriegt sie das manchmal nicht ganz weg, selbst nach dem Waschen nicht. Und das, was davon übrig bleibt, ist ebenfalls unerheblich. Denn wäre es erheblich, wäre es auch wiederum eine Erschwernis. Und sie müsste deswegen ein zweites Kleidungsstück haben. Und die Scharia legt ihr solche Sachen nicht auf. Die zweite wichtige Angelegenheit, die wir aus dieser Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam lernen, ist, dass er uns sagt, die bloße Überzeugung einer Sache reicht aus und man muss keine Gewissheit haben. Denn er sagte: Gieß es auf die Stelle, wo du denkst, dass es hingelangt ist. Auf Arabisch: فَتَنْضَحْ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حيث ترى أنه أصابه. ترى heißt du siehst, du denkst, du meinst. Das heißt also, hat in diesem Fall hundertprozentige Gewissheit? Nein, muss nicht sein. Du denkst, in welchem Bereich? Weil manchmal kann man es sehen, manchmal kann man es nicht sehen. Und die Frage ist eben, was ist, wenn man es nicht sehen kann? Guck, wo du denkst, dass in der Regel der Mahdi gewesen sein muss, oder der Name, der Mahdi gewesen sein muss, und an diese Stelle kippst du es darüber, auch wenn du keine hundertprozentige Gewissheit hast. Warum? Weil unsere Regeln in der islamischen Religion sind meistens aufgebaut auf der bloßen Überzeugung, auf der auf Arabisch Ghalabatu al-Dhann. Man muss keine hundertprozentige Gewissheit haben, denn das wäre eine unglaubliche Erschwernis. Abdullah ibn Sa'd al-Ansari sagte, ich befragte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam über die Ursachen, warum man den Ghusl vollziehen muss, und über die Flüssigkeit, die nach dem Samenerguss austritt. Er sagte, dies nennt man Madhi. Jedes männliche Tier sondert Madhi ab. Wasche dein Geschlecht davon rein und deine Hoden und wasche dich dann so, wie du dich für das Salah wäschst. In dieser Überlieferung haben wir einen wichtigen Zusatz, auf den wir schon hingewiesen haben, und zwar der Prophet a.s. fragte über die Ursachen des, wurde über die Ursachen des Ghusl gefragt, das heißt, aufgrund welcher Dinge muss man denn überhaupt Ghusl machen, aber er wurde auch gefragt über die Flüssigkeit, die nach dem Samenerguss austritt. Das heißt also, gemeint ist offensichtlich der Madhi. Offensichtlich der Madhi. Warum? Weil diese Flüssigkeit ist es, die vor dem Samenerguss beim Mann austritt und hinterher nach austritt, wie man das so sagen kann. Und diese Flüssigkeit, wie wir gesagt haben, ist Najis. Und der Prophet a.s. sagte, dies nennt man Madhi, also das ist schon dann eindeutig. Und er sagte, jedes männliche Tier, ja, wie heißt es, sondert Madhi ab. Das ist eine zusätzliche Information, die der Prophet uns gegeben hat, a.s., die wir sonst nicht gewusst hätten. Und das ist auch gut, wenn man jemanden etwa auf etwas hinweist, mehr als er eigentlich gefragt hat, wenn darin ein Nutzen liegt. Und er sagte, und tabaan diese Sache, woher soll der Prophet das wissen, a.s.? Welcher Mensch kennt jedes männliche Tier auf der Welt? Ja? Die Menschen entdecken heute immer wieder neue Tiere, die sie vorher nicht gesehen haben. Wasche dein Geschlecht davon rein, also ist es Najis, und deine Hoden. Und das war der Grund, warum? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Madhi auch dahin gelangt, ist groß, und wir sollen ja so handeln, nachdem wie wir überzeugt sind. Und wasche dich dann so, wie du dich für das Salah wäschst, das heißt, vollziehe den Wudu. Und das weist darauf hin, dass diese Flüssigkeit, wenn sie das Geschlechtsteil verlässt, der Wudu ungültig geworden ist. Abdullah ibn Sa'd sagte, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes fragte, was darf ich mit einer Frau machen, wenn sie menstruiert? Er sagte, alles, was über dem Untergewand ist. Und er erwähnte auch, dass man mit der menstruierenden Frau zusammen essen darf. Danach erzählte er den Rest der Überlieferung. Wir nehmen auch gleich die nächste hinzu. Mu'adh ibn Jabal sagte, radiallahu anhu, ich fragte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, was man als Mann alles mit seiner Frau tun darf, wenn sie menstruiert. Er sagte, alles, was über dem Untergewand liegt, sich dessen zu enthalten, ist aber besser. Abu Dawud sagte, er meint den Hadith, nicht besonders stark. Die beiden Überlieferungen handeln ja, wie wir sehen können, vom selben. Wenn die erste authentisch ist, so stört uns nicht, dass die zweite unauthentisch ist. Allerdings haben wir trotzdem einen weiteren Vorteil von der nächsten Überlieferung. Zunächst einmal ist eben die Frage, was darf man mit einer Frau oder mit seiner Frau machen, wenn sie menstruiert? Wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala hat es verboten, dass man mit einer Frau Geschlechtsverkehr hat, während sie ihre Menstruation hat. Und das gleiche gilt, während sie Wöchnerin ist, das heißt, wenn sie im Wochenbett ist, also nach der Geburt. Und trotzdem hat ein Mann Bedürfnisse, die würden sie 6 Tage, 7 Tage nicht gestillt oder bei einer Wöchnerin vielleicht 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen oder vielleicht sogar 5 Wochen nicht gestillt, kann das ein großes Problem sein. Und damit der Mann nicht Verbotenem verfällt, hat der Islam alhamdulillah erlaubt, dass er trotzdem seine Ehefrau genießen darf, allerdings nicht im Bereich des Untergewandes. Der Untergewand legt eine Frau an, einfach als Sicherheitsmaßnahme, damit der Mann seine Grenzen nicht überschreitet. Und die Tatsache, dass er auch erwähnte, dass man mit der menstruierenden Frau zusammen essen darf, ist wohl, weil es ein Überbleibsel aus dem alten Judentum ist, dass sie, wenn eine Frau ihre Menstruation hatte, sie aus dem Haus rausgeschickt haben und sie nicht unter dem gleichen Dach haben leben lassen und man nicht mit ihr zusammen essen durfte und trinken durfte und ähnliches. Und der Islam hat diese Sachen aufgehoben und klar gemacht, dass diese Sachen nicht zur Religion gehören. Und ansonsten, wie gesagt, wir kennen das in unserer Religion nicht, aber das ist ein Überbleibsel. Und deswegen hat auch Aisha radiallahu ta'ala anha gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar den Koran gelesen hat und mit seinem Kopf in ihrem Schoß lag, während sie ihre Menstruation hatte. All dies, um klarzumachen, dass man einer Frau örtlich nicht aus dem Weg gehen muss, nur weil sie Ha'id ist, weil sie ihre Menstruation hat. Und bei der nächsten Überlieferung gibt es einen Zusatz, wo es heißt, sich dessen zu enthalten ist besser. Unabhängig von der Überlieferung an sich, ist es immer besser, Verbotenem aus dem Weg zu gehen, wenn man Angst hat, das Verbotene zu begehen. Allerdings kann das Verbotene auch darin liegen, dass man nicht zu seiner Frau geht und das Verbotene auf verbotene Art und Weise ersucht. Deswegen ist diese Aussage mit Vorsicht zu genießen und das ist sicherlich abhängig vom Mann. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin kathira. Wir waren beim 214. Hadith angekommen von Sunan Abi Dawud. Das ist das Kapitel 83 auf der Seite 118, Hadith Nummer 214. Das Kapitel lautet Geschlechtsverkehr ohne Höhepunkt. Und der Autor will damit sagen, oder die Frage aufwerfen, wie steht es um die Tahara? Muss man deswegen den Ghusl vollziehen? Ja oder nein? Ubay ibn Ka'b berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dies war zu Beginn des Islam eine Erleichterung für die Menschen, weil sie wenig Kleidung hatten. Hiernach hat er sallallahu alaihi wasallam den Ghusl angeordnet und diese Sache verboten. Abu Dawud sagte, gemeint ist, dass das eine Wasser aufgrund des anderen erforderlich wird. Dieser Hadith geht also um die Fragestellung. Wir wissen, geht um die Fragestellung, ab wann muss man den Ghusl vollziehen? Ab wann befindet man sich im Zustand der Janaba? Janaba ist der Zustand eines Mannes oder einer Frau nach dem geschlechtlichen Höhepunkt, nach der Ejakulation oder, und das ist eben die Frage hier, auch vielleicht nur durch den Geschlechtsverkehr an sich. Und die Hadithe sind diesbezüglich vom Hukum her widersprüchlich,
manche besagen, man muss den Ghusl vollziehen, auch wenn man nicht ejakuliert hat. Und andere sagen, dass man den Ghusl nicht vollziehen braucht. Und warum ist der Hukm widersprüchlich? Weil, wie der Ubay radiallahu anhu das schon gesagt hat, das eine war am Anfang des Islam, das andere war dann erst später. Und wir kennen es aus der Scharia mehrfach, dass Dinge am Anfang leicht waren und dann erschwert wurden. Ich denke mal, das meiste, denn die Regeln kamen ja nach und nach. Am Anfang des Islam war einfach nur das Bekenntnis, dass man sich bekennt zum Islam, dass man die Schahada spricht und das war's. Aber alle anderen Regelungen, wie die Salah, Az-Zakah und so weiter, kamen ja nach und nach. Deswegen, das sind ja alles Formen der Erschwerung, ja. Etwas war leicht und wurde dann schwerer. Es gibt manchmal auch Sachen, die leichter werden. Und es gibt auch manchmal Sachen, die ausgetauscht werden und gleich schwer bleiben. Okay? Und das ist eben ein Beispiel dafür, dass es schwerer geworden ist, weil Allah seine Diener prüfen will und sie um Rangstufen erhöhen will und reinigen will. Denn die Reinigung al-Ghusl ist ja letztendlich eine Form für uns, uns zu reinigen. Und Ubay radiallahu ta'ala hat auch die Begründung genannt. Er sagte, weil die Menschen damals wenig Kleider hatten. In einer anderen Ausgabe heißt es, weil die Menschen noch nicht genug gefestigt waren im Glauben. Okay? Weil die Menschen noch nicht fest sein glauben. Und hier sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit den Menschen barmherzig umgegangen ist und ihnen nicht alles auf einmal auferlegt hat. Und genauso ähnlich, ich sage noch einmal ähnlich, geht auch ein Muslim um mit jemandem, der zum Islam konvertiert ist. Ja, er sagt ihm auch nicht oder er legt ihm auch nicht gleich alle Pflichten auf, sondern das eine nach dem anderen und der Wichtigkeit nach. Der Wichtigkeit nach. Also der Gelehrte priorisiert. So hat es auch der Prophet gemacht, alayhi salatu wassalam. Tatsache ist, bei uns ist es heutzutage so, dass sobald der Geschäftsverkehr stattfindet und sobald das eine Geschäftsverkehr in das andere eingedrungen ist, ist der Ghusl erforderlich. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Und das war eine Angelegenheit, über die es früher Meinungsverschiedenheit gab unter den Sahaba, sich dann aber irgendwann mal in der Zeit von Umar ibn Khattab gelegt haben, geklärt haben, und diese Meinungsverschiedenheit besteht jetzt nicht mehr. Ubay ibn Ka'ab sagte, dass die Fatwa, nach welcher das eine Wasser nur aufgrund des anderen erforderlich wird, nur eine Erlaubnis des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam am Anfang des Islam war. Danach ordnete er den Ghusl an. Das ist der berühmte Hadith, den wir gleich sehen werden, auf den sie verweisen, dass das eine Wasser aufgrund des anderen erforderlich wird. Was das bedeutet, werden wir gleich sehen, brauche ich nicht vorwegnehmen. Aber diese Überlieferung, die wir jetzt hier gelesen haben, bestätigt die vorige, die wir schon gesehen haben. Aus diesem Hadith wird auch deutlich, dass der Muslim Allah nicht wirklich dienen kann, ohne das Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَى, oder wenn ihr Frauen berührt habt. Und was bedeutet das Berühren? Die Sunna hat es klar gemacht. Berühren bedeutet nicht, dass man ihre Haut einfach berührt, sondern dass der Geschlechtsverkehr stattgefunden hat. Okay? Und deswegen, wenn jemand die Sunna außer Acht lässt, geht er in die Irre. Geht er in die Irre, weit in die Irre und ist Junub. Und seine Gebete sind ungültig. Und er widersetzt sich Allah und seinem Gesandten. Also das ist ein gewaltiger Irrweg. Abu Huraira berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Mann sich zwischen den Armen und Beinen der Frau hingesetzt hat und das eine beschnittene Teil das andere beschnittene Teil berührt hat, dann ist der Ghusl zur Pflicht geworden. Dieser Hadith des Propheten a.s. macht deutlich, dass es nicht um die Ejakulation geht, sondern wir wissen aus anderen Überlieferungen, dass die Ejakulation auch ein Grund ist, dass man Junub wird. Wenn jemand nämlich im Schlaf ejakuliert, dann muss er ebenfalls den Ghusl vollziehen. Aber das ist ein Grund dafür, dass man Junub wird. Ein anderer Grund ist eben der Geschlechtsverkehr an sich. Und der Prophet, alaihissalatu wassalam, der schamhaft war, hat diese Schamhaftigkeit gelernt durch den Koran al-Karim. Allah azza wa jalla hat diese Sachen umschrieben. Er sagte, wenn ihr Frauen berührt habt. Und genauso auch der Prophet sagte, wenn der Mann sich zwischen den Armen und Beinen der Frau hingesetzt hat und das eine beschnittene Teil, das andere beschnittene berührt hat. Und diese Sache kann nur sein, wenn das eine Geschlechtsteil in das andere eingedrungen ist und das im und gemeint ist damit eben das Geschlechtsteil des Mannes der Kopf des Geschlechtsteils des Mannes, wenn er eingedrungen ist, dann berührt eben das eine beschnittene Geschlechtsteil das andere. Das bedeutet natürlich nicht, dass wenn diese Geschlechtsteile nicht beschnitten sind, dass deswegen der Ghusl nicht erforderlich ist, sondern der Prophet ﷺ hat das angesprochen, was meistens bei ihnen zu seiner Zeit der Fall war. Ja? Deswegen, wenn einer von beiden nicht beschnitten ist, bedeutet das nicht, dass der Ghusl deswegen nicht erforderlich ist, sondern man nennt das auf Arabisch, der Usul-Gelehrte sagt, der Prophet ﷺ hat eine Situation beschrieben, wie sie meistens der Fall war. Und wenn eine Sache nur deswegen so beschrieben wird, weil es meistens der Fall war, hat diese Eigenschaft keinen Einfluss auf das religiöse Urteil. Das heißt, wie war es meistens? Sie waren beschnitten. Wenn es aber nicht der Fall ist, dann hat das keinen Einfluss auf das Urteil. Das Urteil bedeutet was? Dass man Ghusl vollziehen muss. Okay? Das ist eine wichtige Regel, die in verschiedenen Bereichen eine Rolle spielt. Na, auf jeden Fall gemeint ist, wenn die Eichel eingedrungen ist und nicht mehr sichtbar ist, dann ist der Ghusl erforderlich. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Der folgende Hadith ist derjenige, der aufgehoben worden ist. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, das eine Wasser wird nur aufgrund des anderen erforderlich. Abu Salama pflegt dies so zu tun. Diese Überlieferung sagt, das eine Wasser wird nur aufgrund des anderen erforderlich. Das heißt, wir haben hier zwei Dinge, die als Wasser bezeichnet werden. Ma, auf Arabisch, innamal ma, min al ma. Das eine Wasser, das erforderlich wird, ist das Wasser des Ghusl. Das andere Wasser, was dieses erforderlich macht, ist der Samen des Mannes. Okay? Und damit soll gesagt werden, oder eben auch das Ejakulat der Frau, je nachdem, aber gemeint ist eben, erst wenn man den geschlechtlichen Höhepunkt erreicht hat, muss man den Ghusl vollziehen. Erst dann muss man das Wasser vom Ghusl verwenden. Okay? Das ist dieser Hadith, der abrogiert ist, aber wie ich gesagt habe, es gab damals eine Meinungsverschiedenheit und Abu Salama, radiallahu ta'ala anhu, offensichtlich hielt er sich an diesen Hadith und wenn ein Sahabi sich an diesen einen abrogierten Hadith hält, dann kann das mehrere Gründe haben. Der einfachste und plausibelste Grund ist, dass er die anderen Hadithe nicht kannte. Okay? Dass die anderen Hadithe nicht kannte. Und deswegen haben auch manche Sahaba noch lange nach dem Tod des Propheten bestimmte Dinge praktiziert, die schon aufgehoben waren. Okay? Warum? Weil manche sind schon zur Zeit des Propheten woanders hingewandert. Manche sind in den Jemen, manche sind in den Irak, manche sind was weiß ich wohin. Und deswegen haben sie nicht immer alles mitbekommen, was der aktuellste Stand war. Und deswegen hat man sich auch gerade bei der Lesung des Koran al-Karim verlassen auf diejenigen Sahaba, die die letzte Lesung des Propheten mitbekommen haben, a.s.w. Dann wussten sie, in welcher Reihenfolge der Prophet den Koran gelesen hat, welche Verse aufgehoben worden sind und welche geblieben sind. Ja? Das sind alles Dinge, die manche Sahaba mitbekommen haben und andere vielleicht nicht. Und das ist eine Quelle für Meinungsverschiedenheit, die aber auf uns keinen Einfluss hat, weil wir wissen ja beide Formen der Überlieferung, die alten und die neuen. 84. Im Zustand des Junub erneut Geschlechtsverkehr haben. Anas berichtet, dass der, oder die Frage ist eben, darf man das? Und wenn ja, gibt es dann irgendwelche Handlungen, die man tun sollte, bevor man noch einmal Geschlechtsverkehr hat, wenn man schon Junub ist? Anas berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eines Nachts zu allen seinen Frauen ging und danach nur einmal den Ghusl vollzog. Aus dieser Überlieferung ergibt sich deutlich, dass man, auch wenn man mehrere Dinge gemacht hat, für die man den Ghusl vollziehen muss, nicht nur einmal verkehrt, sondern zweimal oder dreimal, trotzdem braucht man den Ghusl nur ein einziges Mal vollziehen. Und das gilt auch für den Wudu bekannterweise. Wenn du dein großes Geschäft verrichtet hast, dein kleines Geschäft verrichtet hast, wenn du geschlafen hast, sind das alles drei Dinge, durch die du den Wudu verlierst. Aber trotzdem brauchst du den Wudu nur ein einziges Mal vollziehen. Warum? Fiqh-technisch sagen wir, wenn jemand zum Beispiel sein Geschäft verrichtet hat, dann ist er Muhdith. Man sagt, er ist Muhdith, das heißt, er ist in einem Zustand der kleinen Unreinheit. Muhdith Hadathan Asghar. Hadith Asghar ist der kleine Zustand der Unreinheit. Und wenn er nochmal was macht, ist er immer noch in diesem gleichen Zustand. Ja, der wird nicht irgendwie stärker. Und der Wudu hat den Effekt, dass er eben diese immaterielle Unreinheit entfernt. Ja? Und sie entfernt sie ganz, nicht nur teilweise. Gott sei Dank, sonst muss man jedes Mal mehrmals den Wudu vollziehen. Das wäre sicherlich eine große Erschwernis. Ne? Na. Die Frage ist aber nun, gibt es eine bestimmte Sunna-Handlung, die man machen sollte? Deswegen heißt es in der Kapitel 85, den Wudu vollziehen, wenn man noch einmal zu seiner Frau zurückkehren will. Und das ist wieder eine Umschreibung für den Geschlechtsverkehr. Das versteht der Erwachsene, versteht das Kind nicht. Und warum? Es ist es schön, das zu umschreiben. Denn der Koran al-Karim und auch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam werden nicht nur vor Erwachsenen gelesen, sondern auch vor Minderjährigen gelesen. Und es kann sein, dass der Koran eine Tochter dem eigenen Vater vorträgt. Oder den Hadith ein Sohn seiner Mutter vorliest. Und so weiter und so fort. Und deswegen gehört es zur Scham, Dinge zu umschreiben. Der Gelehrte allerdings im Unterricht ist manchmal verpflichtet, damit es keine Missverständnisse gibt und damit die Gesetzlage auch klar und deutlich ist, Dinge beim Namen zu nennen, wie sie im Detail sind. Und haben wir auch gesehen, das hat der Prophet gemacht, a.s.w. Er sagt, wenn das eine beschnittene Teil das andere beschnittene berührt. Das heißt, die eine beschnittene Stelle die andere berührt. Okay? Genauer hätte er es nicht beschreiben können, a.s.w. Es ist aber notwendig, damit man den Hukm kennt. Und wie manche Gelehrte gesagt haben, von diesem Hadith alleine hängen 70 verschiedene islamische Bestimmungen ab. 70 Dinge hängen ab nur von diesem einzigen Hadith. Deswegen ist er von großer Bedeutung. Ja. Was hängt zum Beispiel davon ab? Wir wissen, wenn jemand geheiratet hat und zu seiner Frau die Scheidung ausspricht, dann ist die erste Frage, die der Gelehrte stellen muss oder wissen muss, bevor er antwortet, wie jetzt der Scheidungsprozess verläuft und so, ist er zu seiner Frau schon eingegangen oder noch nicht? Das Erste. Toban, die braucht er nicht stellen, wenn er weiß, sie haben schon Kinder zusammen und so. Aber das ist die erste Information, die er haben muss. Warum? Weil wenn er zu seiner Frau noch nicht eingegangen ist, ist sie sofort geschieden. Und sie kann eine Minute später einen anderen Mann heiraten. Es gibt keine Idda, keine Wartezeit. Okay? Und er kann sie auch nicht mehr zurücknehmen. Er müsste einen neuen Ehevertrag aufsetzen, wenn es das erste Mal gewesen ist. Ja? Oder das zweite Mal. Wenn er aber zu seiner Frau schon eingegangen ist, dann gibt es eine Wartezeit. Und die ist bei denjenigen Frauen, die eben ihre Menstruation bekommen, drei Zyklen. Drei Zyklen. Manche Gelehrte sagen drei Reinheitsphasen, manche drei Blutungsphasen. Aber das Entscheidende ist, ist was anderes. Ne? Ob sie im gleichen Moment fremd geworden ist oder ob sie erst nach drei Zyklen fremd wird und man noch die Möglichkeit hat, sie zurückzunehmen. Das ist ein Urteil von 70, das abhängt von diesem einen Hadith. Also, jetzt die Frage, die der Autor gestellt hat, 85, den Wudu vollziehen, wenn man noch einmal zu seiner Frau zurückkehren will. Abu Rafi' sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Nachts zu all seinen Frauen ging und bei jeder den Russel vollzog. Abu Rafi' sagte, ich sagte zu ihm, O Gesandter Allahs, warum vollziehst du den Russel nicht nur einmal? Er sagte sallallahu alaihi wasallam, dies ist lauterer, besser und reiner. Im Zusammenhang mit dem vorigen Hadith sehen wir, dass der Prophet a.s.w. manchmal Dinge macht, die erlaubt sind, aber sie sind nicht die Vollkommenheit. Warum nicht? Entweder weil er den Leuten beibringen möchte, dass man es auch anders machen darf, oder manchmal ist man nicht sehr motiviert, die besten Taten zu vollziehen. Manchmal ist man motiviert, 2 Raka'a zu beten, manchmal motiviert, 10 Raka'a zu beten, manchmal ist man motiviert, 10 Minuten zu beten, manchmal motiviert, eine halbe Stunde zu beten, manchmal 2 Stunden zu beten. Der Mensch ist unterschiedlich motiviert, was zusammenhängen kann mit seiner Energie, was zusammenhängen kann, ganz praktisch in diesem Fall, mit dem Wasser, das man zur Verfügung hat, was zusammenhängen kann mit der Temperatur, vielleicht war es im Winter, es war anders als im Sommer und so weiter und so fort. Tatsache ist, es ist erlaubt, ohne den Russel zwischendurch zu vollziehen, aber den Russel zwischendurch zu vollziehen, ist besser, lauterer und reiner, wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Es ist also eine Sunnah. Abu Dawud merkt an und sagt, der Hadith von Anas ist authentischer als dieser. Das heißt, der Hadith von Anas ist, den wir vorher gesehen haben. Beide sind authentisch, aber einer ist authentischer als der andere. Deswegen sollte es, das hilft uns nur, wenn es zu einem Widerspruch kommt. Aber wir sehen keinen Widerspruch zwischen diesen beiden Überlieferungen, denn bei so vielen Nächten kann der eine Hadith sich auf eine Situation beziehen und der andere auf die andere. Wir haben gar keinen Widerspruch. Abu Sa'id berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch zu seiner Frau eingegangen ist und dann zu ihr zurückkehren will, soll er dazwischen den Wudu durchführen. Mit diesem Hadith schließt Imam Abu Dawud rahimahullah dieses Kapitel ab, das 85. Und dadurch lernen wir, dass wir 3 verschiedene Stufen haben. Stufe Nummer 1, man vollzieht weder den Wudu noch den Russel. Stufe Nummer 2, man vollzieht den Wudu, das ist sicherlich besser, weil es ja eine zusätzliche Ibadah ist. Und Stufe Nummer 3, man vollzieht den Russel. Warum ist der Russel besser? Weil wir wissen, dass Russel anstrengender ist. Und noch deutlicher, wenn man den Russel vollkommen vollzieht, ist der Wudu ja irgendwie dabei. Ja, also der Wudu lässt sich ja irgendwie unterordnen. Nach manchen Gelehrten vollzieht man sogar erst den Wudu und dann den Russel. Aber das ist nicht unser Thema. Entscheidend ist, beim Russel wasche ich ja alles, was ich beim Wudu auch wasche. Also ist natürlich zweifellos wertvoller. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Und jeder Mensch sucht sich das aus, was er kann und was er an Hasanat erreichen möchte. 86. Im Zustand des Junub schlafen. Frage ist also, ist das erlaubt? Und wenn ja,
oder nein? Unter welcher Bedingung? Was sollte man das machen oder eher nicht?
Abdullah ibn Umar ibn Khattab berichtet, dass Umar ibn Khattab beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam einmal erwähnte, dass er manchmal nachts Junub wurde. Da sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu ihm: Vollziehe den Wudu, wasch dein Glied und leg dich dann schlafen. Aus diesem Hadith entnehmen wir, dass man im Zustand der Janabe schlafen darf. Warum? Weil er den Ghusl nicht vollzog. Weil er sagte, vollziehe den Wudu, wasche dein Glied und leg dich dann schlafen. Dadurch tritt er nicht aus der Janabe aus. Also ist erstmal erlaubt, dass man al-Junub schläft. Vollkommener ist es aber, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass man sich vorher wäscht und den Wudu vollzieht. Und aufgrund der Reihenfolge der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben manche Ulama gesagt, wenn du mit jemandem ein Rätsel machen möchtest, stelle ihm die Frage, welcher Wudu wird niemals ungültig? Welcher Wudu wird niemals ungültig? Warum? Oder die Antwort lautet, der Wudu des Junub. Der Wudu des Junub. Warum? Wenn der Junub Wudu vollzieht, wird er dadurch tahir? Nee, oder? Okay. Wenn der Prophet danach sagt, vollzieh den Wudu und wasch dein Glied. Wenn er das als zweites sagt, wasch dein Glied. Und wir wissen durch das Berühren der Geschlechtsteile, aber das setzt sich jetzt voraus, ja? Nicht alle Gelehrte stimmen damit überein. Aber sagen wir, so haben wir es auch gelernt im Fiqh-Unterricht, ja? Dass das Berühren der Geschlechtsteile den Wudu ungültig macht. Wenn wir auf dieser Meinung aufbauend fragen, dann müsste ja sein Wudu ungültig werden, richtig? Wird aber nicht. Wird aber nicht. Sonst würde es keinen Sinn machen, die Aussage des Propheten. Wasche dich, mach den Wudu, meine ich, wasch dein Glied, dann wäre sein Wudu wieder weg. Okay? Aufbauend auf diese These sagen wir, dass der Wudu, der niemals ungültig ist, der Wudu des Junub. Klar? Tamam. Machen wir noch ein Kapitel mit zwei Hadithen, weil dann ist die Zeit auch vorbei, wird noch ein paar Fragen vielleicht entgegennehmen. Im Zustand des Junub Essen. Aisha berichtet, radiallahu anha, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er Junub war und schlafen wollte, vorher den Wudu vollzog. Dieser Hadith hat offensichtlich gar nichts zu tun mit der Überschrift. Weil die Überschrift lautet, im Zustand des Junub Essen. Richtig? Und da kommt die Überlieferung, dass der Prophet, wenn er Junub war und sich schlafen legen wollte, vorher den Wudu vollzog. Das stimmt überein mit der Überlieferung von Umar vorhin, radiallahu anhu, aber hat erstmal mit dem Kapitel nichts zu tun. Imam Abu Dawud, erstmal, sowas passiert manchmal in den Büchern, weil Bücher werden überliefert und es kann sein, dass ein Überlieferungsfehler ist und dass der Hadith in ein falsches Kapitel gerutscht ist oder dass die Überschrift verschoben worden ist beim Kopieren. Das kann passieren, aber das ist hier nicht der Fall, sondern Abu Dawud, rahimahullah, war sich dessen bewusst und wusste sagt dir jetzt gleich, dass diese Überlieferung, dass nur eine Version dieses Hadithes war. Und deswegen sagt er, jetzt als zweites beim Hadith 223, in der Version von Muhammad ibn Sabbah, das ist ein anderer Überlieferer, der den gleichen Hadith überliefert, ja, heißt es zusätzlich, und wenn er als Junub essen wollte, wusch er sich seine beiden Hände. Also lautet die Antwort auf die Frage, wer etwas zu sich nehmen möchte, zu essen zu sich nehmen möchte, als Junub, soll sich vorher seine beiden Hände waschen. Das ist die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Abu Dawud sagte, Ibn Wahab überliefert den Teil mit dem Essen über Yunus als die Worte von Aisha. Das bedeutet was? Herzen. Das heißt, diese Aussage, dass der Prophet a.s. seine Hände wusch, bevor er was essen wollte, wenn er Junub war, wird einmal überliefert von Aisha über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und offensichtlich wird es einmal überliefert als Worte von Aisha im Sinne von als entweder als Handlung von Aisha radiallahu ta'ala anha, oder die vorige Überlieferung war nicht eine Aussage von Aisha selbst, und Allah weiß am besten Bescheid. Entscheidend ist, dass es in einer Version über den Propheten überliefert wird, alayhi salatu wassalam, und das genügt uns auch zunächst einmal, genügt es uns, um nach dieser Sunna zu handeln oder eine Rechtfertigung zu haben, danach zu handeln. An dieser Stelle machen wir Stopp. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.